In den letzten Tagen ging es erneut um die Frage eines Kompromisses und auch dabei um die Frage der Beteiligung des drittstärksten Gewerkschaftssachverbands Force Ouvrière, FO, an den Protesten. Wie sieht es dabei aus?
Also Force Ouvrière hat sich de facto zurückgezogen. Die Leitung sagt, wir sind nicht mehr in einer Logik, so haben sie es formuliert, die Demonstrationen einschließt oder die Demonstrationen vorsieht, zumindest für den Verlauf des Sommers. Also sie sagen jetzt ist Sommerpause und sie sagen nicht, wir machen jetzt gar nichts und legen die Hände in den Schoß, sondern sie sagen, wir beteiligen uns vielleicht noch an anderen Aktionen. Was es zum Beispiel in Sommermonaten manchmal gibt, sind solche Gratis-Maut-Aktionen. Das heißt, dass Leute, in der Regel wird es vorher angemeldet und auch vorher der Polizei mitgeteilt, damit es zu keinen Auffahrunfällen und keinen Zwischenfällen kommt. Da stellen sich Leute hin an der Mautstelle bei einer Autobahn oder auf einer anderen mautpflichtigen Straße und winken die Leute durch. Das heißt, die Leute fahren gratis durch und sollen dann im Gegenzug, weil sie 10 oder 20 Euro Autobahngebühr sparen, sollen dann in Spendenkasse, also in der Solidaritätskasse Geld spenden für Streikende zum Beispiel. Es gibt ja in Frankreich keine gewerkschaftlichen Streikgelder, aber es gibt inzwischen mehrere Kassen, die eingerichtet worden sind, wo Leute auf freiwilliger Basis reinspenden. Also daran haben, das hat Mailly, das ist der Generalsekretär von Force Ouvrière, erklärt, dass sie solche Aktionen machen wollen. Das ist natürlich, um das Gesicht zu wahren, um nicht zu sagen, wir machen gar nichts mehr. Aber der Hintergrund dessen, dass Force Ouvrière sich zurücknimmt, ist sicherlich auch darin begründet, in dem, was du ansprichst, also die Kompromissverhandlungen hinter den Kulissen. Ich denke, es gibt zwei Hintergründe. Force Ouvrière ist relativ personalschwach, was die Möglichkeit für die Mobilisierung auf der Straße betrifft. Force Ouvrière ist der drittstärkste Dachverband, die beiden stärksten sind die CGT, ist erheblich stärker als FO, also Force Ouvrière und die CFDT. Die CFDT, die Teilen der DGB-Gewerkschaften nahesteht, ist erheblich rechter, ist rechtssozialdemokratisch an der Spitze und unterstützt die Regierung. Und die CGT ist die quantitativ die Hauptkraft in den Protesten, also nicht bei weitem nicht die einzige. Es gibt andere gewerkschaftliche Akteure und außergewerkschaftliche Akteure wie die Platzbesetzungsbewegung wie Debout. Force Ouvrière ist nicht so personalstark. Das heißt, Force Ouvrière konzentriert sich stark auf bestimmte Mobilisierungstermine, weil ihnen sonst die Personaldecke zu dünn wird, um Leute zu mobilisieren. Sie hatten sich zum Beispiel sehr stark auf die Zentraldemonstration am 14. Juni konzentriert. Das ist das eine, aber das andere ist tatsächlich das Stattfinden von sogenannten Kompromissverhandlungen oder Verhandlungen über sogenannte Kompromisslösungen, wobei das auch Scheinlösungen waren. Also zwei Sachen waren konkret anvisiert als Kompromisse. Das eine, das liegt schon seit 3-4 Wochen auf dem Tisch und wird durch die Regierung favorisiert, ist, das besteht darin zu sagen, als sogenanntes Zugeständnis an die eher kritischen Teile der sozialdemokratischen Fraktion und an die Gewerkschaften, die sich einbinden lassen möchten. Okay, wir sehen weiterhin vor, das ist der umstrittene Artikel 2, dass Abkommen auf Unternehmensebene mit Gewerkschaften, und zwar auch mit Minderheitsgewerkschaften, das wird eben oft die CFDT sein in der Praxis, dass solche Abkommen ungünstigere Regeln für den Lohnabhängigen vorsehen können als Branchenvereinbarungen. Und in der Branche ist das Kräfteverhältnis eben besser für die Gewerkschaften und auf Unternehmensebene bricht das ihnen oft weg. In Teilbereichen soll die Vereinbarung im Unternehmen sogar ungünstiger als das Gesetz ausfallen können. Da geht es insbesondere um die Arbeitszeit. Wenn es also mit Beschäftigungssicherung oder Beschäftigungsförderung gerechtfertigt wird, dann soll zum Beispiel das Abkommen im Bereich der Arbeitszeitpolitik sogar ungünstiger als das Gesetz ausfallen können. Das heißt zum Beispiel die monatliche Arbeitszeit hochsetzen können ohne Lohnausgleich. Das soll beibehalten werden, aber erster Kompromissvorschlag. Der erste Kompromissvorschlag besteht darin zu sagen, auf Branchenebene, wo die Gewerkschaften etwas stärker aufgestellt sind, soll es noch Kommissionen geben, die eingerichtet werden, die dann den Verhandlungspartnern in den Unternehmen Empfehlungen aussprechen können. Da geht es natürlich darum zu sagen, okay, dann haben die Branchenverbände es ja noch in der Hand, sozusagen ihren Leuten in den einzelnen Unternehmen Warnsignale zu geben, wenn sie zu üble Vereinbarungen abschließen. Das ist dann interessant, wenn da Leute aus der Linie laufen. Also was weiß ich, wenn die CGT eine Linie hat, zu sagen, wir verteidigen die regulären Arbeitszeiten und sind gegen die Flexibilisierung, also die totale Anpassung der Lebensrhythmen der Leute an die Bedürfnisse der Arbeitgeber oder an die Wünsche der Arbeitgeber und wir sind gegen eine Heraussetzung der Arbeitszeit. Wenn das die Linie der CGT ist und dann bauen aber Leute Mist im einzelnen Unternehmen, da kann natürlich so ein Warnsignal nützlich sein. Nur, das wird dann nichts bringen, wenn es Politik eines Apparates ist, und bei der CFDT ist es so, wenn es Politik eines Apparates ist, solche Abkommen zu begünstigen. Und die CFDT tut es selber. Das heißt, das wird nicht viel ändern, weil es sozusagen die Bereitschaft gibt, in Teilen der Gewerkschaftslandschaft solche Sachen mitzumachen und zu begleiten, vor allem bei der CFDT. Der zweite Kompromissvorschlag, der letzte Woche, der vergangene Woche andiskutiert wurde, war zu sagen, und das war vor allem Jean-Claude Mailly, das sagte also der Chef von Force Ouvrière, nehmen wir doch bestimmte Themen raus aus der Anwendung, aus dem Anwendungsbereich des neuen, des künftigen Gesetzes. Das heißt, sorgen wir dafür, dass bei bestimmten Themen eine Sperre besteht, damit das Abkommen im Unternehmen nicht nach unten abweichen kann, also auf ungünstigere Weise abweichen kann von dem, was in der Branche vereinbart wird oder im Gesetz steht. Mailly nannte konkret zwei Sachen, also zuerst die Arbeitsministerin hat zuerst damit angefangen und gesagt, 6 Sachgebiete schlage ich vor, wo das Abkommen im Unternehmen nicht ungünstig vom Rest, Tarif, also Branchen, in Deutschland würde man sagen Flächentarifvertrag, Branchenvereinbarung und Gesetz abweichen kann. 4 davon stehen sowieso im Gesetz. Das ist die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse. Das heißt, nee, wenn es in der Branche Zusatzkrankenkassen gibt, dann kann im Unternehmen nicht eine andere Krankenkasse eingeschaltet werden, sondern dann gilt die Kranken- und auch die Zusatzrentenkasse der Branche. Und es sind die Branchenmindestlöhne, das sind aber nur die Grundlöhne, ohne alle Zuschläge und so weiter, ohne Überstundenzuschläge und so weiter. Das sind Themen, die sowieso im Gesetz stehen. Weil das Gesetz erlaubt seit Mai 2004 bereits, damals war es ein von Konservativen verabschiedetes Gesetz, das Gesetz erlaubt seit 2004 bereits, dass in den Unternehmen ungünstigere Vereinbarungen getroffen werden als in der Branche. Das Gesetz enthält sozusagen eine Öffnungsklausel. Nur kann die Branche wieder Schließungsklausel vereinbaren. Das heißt, die Verhandlungspartner in der Branche können sagen, nein, wir lassen das nicht zu, die Abweichung nach unten, sondern wir schreiben in die Branchenvereinbarung, die Abweichung auf ungünstige Weise ist nicht erlaubt. Und was das neue Gesetz jetzt macht, ist eben, dass es solche Sperrklauseln verhindert, dass es sie verbietet. Das heißt, dass die Öffnung grundsätzlich zulässig sein muss, selbst gegen den Willen der Verhandlungspartner in der Branche. Aber wie gesagt, bestimmte Themen, die Branchengrundlöhne, das sind aber nur die Grundlöhne ohne, wie gesagt, ohne Zuschläge, ohne, das sind nicht die Reallöhne und die Kranken und die Verweise auf Zusatzkranken- und Rentenkassen, die bleiben der Branche vorbehalten. Die Arbeitsministerin hat vorgeschlagen, 2 Themen noch dazuzufügen. Das sind die Abkommen über Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen. Ein hehres Ziel, was seit Jahrzehnten proklamiert wird und bislang nicht erreicht ist. Und das sind die Abkommen, die Vereinbarung über die Penibilität. Das sind Referenzwerte, das sind Eckwerte in den Branchen, die jetzt neu ausgehandelt werden sollen. Also die Betriebe haben jetzt vom 1. Juli bis Jahresende Zeit, um sich auf Eckwerte zu einigen, wo Arbeitnehmer benannt werden, wo Lohnabhängige benannt werden, die erschwerte Arbeitsbedingungen aufweisen, damit die Rentenpunkte bekommen, die ihnen erlauben, etwas früher in die Rente zu gehen. Also eine so und so hohe Zahl von Rentenpunkten erlaubt dann, so und so viele Monate früher in die Rente zu gehen. Das war die Gegenleistung der Regierung die Gegenleistung zur Heraussetzung des Rentenalters, des Renteneintrittsalters. Das geht noch auf die Vorgängerregierung unter Nicolas Sarkozy zurück. 2010 hat er die Lebensarbeitszeit und das Renteneintrittsalter hochgesetzt. Und dann hieß es aber nach einigen gewerkschaftlichen Widerständen, okay, für Leute mit körperlich erschwerten Arbeitsbedingungen gibt es diese Rentenpunkte. Die sollen auch der Branche vorbehalten werden. Das hat die Arbeitsministerin vorgeschlagen. Und Mailly, der Chef von Force Ouvrière, dem drittstärksten Gewerkschaftsdachverband, hat eben gesagt, da fügen wir aber eins noch hinzu, nämlich die Überstundenzuschläge. Das ist in der öffentlichen Meinung sehr markant gewesen, dass gesagt wurde, Unternehmensvereinbarungen können, also auf Deutsch würde man sagen Firmentarifverträge, können künftig die Überstundenzuschläge, die Höhe der Überstundenzuschläge senken. Es hätte allerdings auch nicht viel verändert, deswegen, weil das Gesetz gleichzeitig dafür sorgt, dass immer weniger Arbeitsstunden überhaupt als Überstunden deklariert werden. Das gibt bisher schon Ausgleichszeiträume. Das heißt, wenn der Arbeitgeber einseitig sagt, ihr arbeitet diese Stunde 30 und die kommende Woche 40 Stunden oder diese Woche 28 und die kommende 42 oder umgekehrt, dann gilt, dass das gesetzmäßig ist, wenn es ausgeglichen wird. Das heißt, diese Woche 42 Stunden, die kommende 28, das gleicht sich aus, das ergibt im Durchschnitt 35. Das erlaubt das Gesetz, seitdem die 35-Stunden-Woche festgeschrieben ist, also seit Januar 2000. Das war das damalige sozialdemokratische Arbeitszeitgesetz, die Loi Aubry, weil Martin Aubry Arbeitsministerin war vom 19. Januar 2000. Das geltende Gesetz von 2000 sieht vor, dass der Ausgleichszeitraum 4 Wochen betragen kann, wenn der Arbeitgeber es einseitig festlegt. Das heißt, dass in dem Zeitraum, wenn der Durchschnittswert von 35 Stunden erreicht wird, keine Überstunden anfallen. auch wenn die Leute in einer Woche 42 Stunden arbeiten. Und wenn es nicht einseitig festgelegt wird, sondern durch Vereinbarung mit Gewerkschaften, dann kann der Ausgleichszeitraum bis zu einem Jahr betragen. Was das Gesetz jetzt macht, ist, das beides hochzusetzen. Die Stellschrauben werden hochgestellt. Bei einseitiger Festlegung durch den Arbeitgeber beträgt der Ausgleichszeitraum 12 Wochen künftig und bei Vereinbarung mit Gewerkschaften bis zu 3 Jahren. Bis zu 3 Jahren Ausgleichszeitraum. Das heißt, ganz viele Arbeitsstunden werden wenn sozusagen die Arbeitszeiten der Auftragslage angepasst werden, ganz viele Arbeitsstunden werden gar nicht mehr als Überstunden deklariert werden. Das heißt, da bringt es dann auch nichts, wenn die Überstundenzuschläge garantiert werden, so wie sie im Gesetz stehen, also mindestens 25% Lohnzuschlag für die Überstunde, das bringt dann nichts mehr, weil die Arbeitsstunden gar nicht mehr als Überstunden gelten.